Was Guido zum Schluss gebetet hat, das ist absolut wahr und absolut nötig. Heute ist so ein Tag, wo ich das mehr als sonst merke, dass ich das ohne Jesus gar nicht kann. Und was wir nicht brauchen, ist ein geistloser Vortrag, der keine Herzen bewegt. Deswegen danke ich fürs Gebet und ich bin darauf angewiesen. Und ich frage euch mal, bevor ich mit der Predigt loslege, ich war ja vor etwas mehr als einem Monat hier und habe über Predige dir selbst das Evangelium gepredigt. Jetzt frage ich mal, wer hat denn das ausprobiert, sich täglich diese gute Botschaft zuzusprechen? Aber öfter? Waren eure Erfahrungen damit gut? Deine? Möchte ich nochmal daran erinnern, dass ihr das wirklich macht. Ich habe es auch tatsächlich nicht täglich geschafft, aber doch recht regelmäßig und war schon echt eine gute Sache dabei. Geistlich hatte ich das Gefühl, als wenn das so eine Art Quantensprung bewirkt. Ihr Lieben, worum es mir heute geht und was Gott mir aufs Herz gelegt hat, ist aus einer anderen Perspektive als der neutestamentlichen, uns Jesus, unseren Erlöser nochmal neu vor Augen zu stellen. Und wenn Gott bewirkt, dass es am Ende dabei rauskommt, dass wir staunen über Jesus, dass wir begeistert sind von ihm, tiefer begeistert sind von ihm und dass wir am Ende rausgehen und sagen, ich habe noch einen Grund mehr und noch einen Grund tiefer, Jesus anzubeten für das, was er getan hat, dann hat Gott heute sein Ziel erreicht. Der Text, über den ich predigen werde, steht im Jesaja, Jesaja 53, Verse 1 bis 6 und 10 bis 12. Aber wer glaubt dem, was uns verkündet wurde, und wem ist der Arm des Herrn offenbart? Er schoss vor ihm auf wie ein Reis und wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und Hoheit. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg, aber der Herr warf unserer aller Sünde auf ihn. Vers 10. So wollte ihn der Herr zerschlagen mit Krankheit. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, wird er Nachkommen haben und in die Länge leben. Und des Herrn Plan wird durch seine Hand gelingen. Wenn seine Seele sich abmüht, wird er das Licht schauen und die Fülle haben. Und durch seine Erkenntnis wird er, mein Knecht, der Gerechte, den vielen Gerechtigkeit schaffen, denn er trägt ihre Sünden. Darum will ich ihm die vielen zur Beute geben, und er soll die Starken zum Raube haben, dafür, dass er sein Leben in den Tod gegeben hat und den Übeltätern gleichgerechnet ist und er die Sünde der vielen getragen hat und für die Übeltäter gebeten. Dieser Text, den Jesaja verfasst hat, wo Gott ihn inspiriert hat, das ist ein Text, der klingt so, als wenn er unter dem Kreuz von Golgatha geschrieben wurde. Als wenn Jesaja selbst von Gott eine Zeitreise bekommen hat, um sich das selbst anzuschauen, was dort passiert ist auf dem Kreuz von Golgatha, auf diesem Hügel, wo Jesus zerschlagen am Kreuz hing. In der Tat ist dieser Text allerdings 700 Jahre vorher verfasst worden. Und Charles Spurgeon, und wer mich kennt, weiß, dass ich den relativ häufig zitiere, betrachtet diesen Text als das Evangelium in seiner Essenz. und in seiner Kernbotschaft. Und den Text anschauen, die Verse 1 und 2. Und da ist für mich total faszinierend, dass schon Jesaja sagen konnte, dass dem Messias wenig Glauben geschenkt wird in seiner Zeit auf der Erde. Wer hat unserer Botschaft geglaubt? Wem wurde der Arm des Herrn offenbart? Das wird dir angedeutet, dass die Botschaft von Jesus auf Widerspruch gestoßen ist bei seinen Landsleuten. Ja, es gab viele, die ihm gefolgt sind, aber es gab auch eine Menge Ablehnung und Gegenwinde. Und ich finde, dieser ganze Text, der fasst so zusammen wie wenige Texte, was dort eigentlich passiert ist in Jesu Erdenzeit und was das alles bedeutet für uns. Und das in einem Text, der 700 Jahre vor Jesus geschrieben wurde. Ich weiß nicht, was für ein Bild ihr von Jesus vor Augen habt, wenn ihr ihn euch vorstellt. Hier hinten ist ein Bild zum Beispiel. Und auf den ganzen Klassikern, den alten Bildern, wird Jesus immer als eine besonders herausragende, schöne Persönlichkeit dargestellt. Ich war mal in einer norwegischen Kirche, als wir damals mit der Jüngerschaftsschule in Norwegen waren. Da ging über den See ein blonder Jesus. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, nee. Und das ist aber sehr typisch für Europa und für die Zeit, wo die meisten Bilder so entstanden sind im Mittelalter und danach. Jesus wird als jemand herausgestellt, der besonders aussieht, der herausragt, der besonders schön ist. Wahrscheinlich wegen der Sache, die er für uns getan hat. Aber dieser Text schreibt was anderes. Dieser Text sagt, er hatte keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Wenn ich ein Bild hätte von Jesus und seinen Jüngern, wollte ich, hätte so eins, aber wenn ich so eins hätte und es rumreichen würde, ich bin mir nicht sicher, ob wir Jesus aus diesem Bild heraus erkennen würden und sagen können, das ist er. Ich würde sogar behaupten, es würde uns ziemlich schwer fallen. Und selbst wenn wir ihn erkennen würden, bin ich überzeugt davon, dass ihr sagen würdet, sieht halt wie ein ganz durchschnittlicher Israeli aus. Irgendwie ist da nichts Besonderes zu sehen und zu erkennen an dem Bild. Er war so wenig als Mensch, als Messias zu erkennen, er ragte so wenig heraus aus der Gruppe, dass Judas ihn mit einem Kuss verraten musste, obwohl er doch Tage vorher noch auf einem Esel reitend mit Hosianna rufen nach Jerusalem eingezogen ist. Aber Judas musste den Priestern und den Soldaten des Tempels den Messias zeigen, weil sie ihn gegebenenfalls im Dunkeln und im Fackelschein nicht erkannt hätten. Und das ist für mich so ein Zeichen, das ist so symptomatisch für Gott, dass er auf das Schwache, Kleine oder wenig Beachtete setzt und das auch beim Messias von seinem Äußeren durchzieht. Über Jesus wurde im zweiten Vers gesagt, er war der Allerverachtete und Unwerteste. Stellt euch mal die Menge vor, die an der Via Dolorosa steht, als Jesus dort vorbeigeht, vorbei wankt. Denn ich glaube, er konnte nicht mehr wirklich gehen. Zerschlagen von römischen Peitschen, ich muss das nicht im Detail ausführen, aber die waren brutal, das waren nicht irgendwelche Peitschen, da waren Knochen und Steine mit eingeflochten. Die haben schon übelste Verletzungen hervorgerufen. Und dieses schwere Kreuz auf dem Rücken, und stellt euch die Menge vor. Sie sind erschrocken, als sie ihn sehen. Und viele, viele werden enttäuscht sein, weil es sind sicherlich viele dabei, die Hosianna gerufen haben, als er einzog nach Jerusalem und denken, jetzt, Jetzt kommt der Messias und tritt seine Herrschaft an. Und endlich ist es vorbei mit diesen blöden Römern und mit der Besatzung. Und endlich wird Israel wieder frei. Und der Hosianna-Jubel schlägt dort um in Verachtung, weil sie enttäuscht sind, weil sie ihre ganze Kraft in dieses Hosianna hineingelegt haben und ihre ganze Hoffnung auf diesen Menschen gesetzt haben, der dort auf diesem Esel reinreitet. Und nun zieht er aus der Stadt aus in Schmach und Schande. Das Kreuz haben die Römer verwendet, das wisst ihr sicherlich, nur für die allerschlimmsten Verbrecher. Oder für Verbrechen, auf die wirklich die Todesstrafe stand nach römischem Recht. Das war also nicht irgendwas in Anführungsstrichen Kleines. Und die Leute haben sich gedacht, was passiert da? Das soll unser König sein? Das ist kein König. Das ist kein Triumphzug, sondern er zieht hin auf dem Weg, hingerichtet zu werden, wie ein Verbrecher. Steht weiter unten im Text, er wurde zu den Übeltätern gerechnet. Und dann fragt man sich ein bisschen, sicherlich hat Jesaja sich das gefragt, als Gott ihm das erzählt und klar gemacht hat, was passieren wird. Warum all das? Worum geht es hier? Was ist all der Sinn all dessen, was hier passiert? Dieser Messias, der von seinem Volk ehemals geliebt wurde und viele Wunder tat, und er tat genau die Wunder, die ihn als das auswiesen, was die Leute ihm nachsagten, dass er der Messias ist. Und nun das. Was für ein Scheitern eines großen Lehrers und Propheten. Vielleicht wollte er zu viel. Was passiert ihr? Der nächste Vers sagt, was passiert. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Das taten sicherlich nicht nur die Juden damals, die in der Menge dabei standen. Das tun viele Leute heute auch noch, wenn sie an das denken, die Geschichte von Jesus, die sie irgendwie mal gesehen und gehört haben, denken, meine Güte, ein Mensch, der so Großes getan hat, wie tief ist der gefallen? Der arme Mann, viel zu früh gestorben, so ein ungerechter Tod. Und hier geht es wirklich ganz zentral, er tut es für uns. Ich erzähle euch nichts Neues, das wisst ihr alles, aber es ist wichtig, das immer wieder mal neu zu hören und vor allen Dingen nicht nur hiermit, sondern mit dem Herzen, dass wir neu ins Anbeten und Staunen kommen, was Jesus getan hat. Er trug die Krankheit und unsere Schmerzen. Aber begriffen hat es so recht damals keiner. Die Leute haben gedacht, er ist derjenige, der von Gott bestraft wird. Vielleicht, weil er sich angemaßt hat, etwas zu sein, was er nicht ist. Denn für die frommen Juden, für die Pharisäer, für die Leute im Tempel und die Priester, war das, was er von sich behauptet hat, nämlich der Sohn Gottes zu sein, eine himmelschreiende Gotteslästerung. Und so wirkte es nur konsequent, was mit ihm passiert. Sie hielten ihn für jemand, der seine gerechte Strafe für Gott erhielt, und keiner hat den Plan Gottes dahinter gesehen. Aber sie hätten es besser wissen können, denn schon 700 Jahre vorher macht Jesaja deutlich, was da passiert und worum es bei dieser Sache wirklich geht. Denn Jesaja sagt, er trug unsere Krankheit und unsere Schmerzen. Man hätte es ja wissen können, was dort passiert. Und dass es konsequent ist, dass er diesen Weg geht, immer noch als der König und der Messias. Denn wenn er ein Sünder war, dann hätte er ja genug damit zu tun gehabt, seine eigenen Leiden zu tragen. Dann hätte er nicht unsere Krankheit und unsere Schmerzen tragen können. Darum geht es, dass er das für uns tat. Nächster Vers. Er ist um unser Missetat willen verwundet, um unser Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Ist euch bewusst, was der für eine geistliche Sprengkraft in diesem einen Satz drin ist? Unsere Missetat, unsere Sünde, um unser Sünde willen ist es passiert. Was so viel heißt wie, wir hätten die Strafe verdient. Wir wären diejenigen, die dort diesen Weg gehen müssten, die an diesem Kreuz hängen müssten. Vor Gott wäre dieses Urteil absolut gerecht gewesen. Und wenn Gott gesagt hätte, ihr habt den Tod verdient und er hätte es durchgezogen, keiner hätte ihm sagen können, was du da tust, ist aber ungerecht. Denn wir uns alle gegen Gott aufgelehnt und gegen ihn rebelliert und uns alle gegen Gott gewehrt. Er aber hat es anders beschlossen. Er ist um unser Missetat willen verwundet und um unser Sünde willen zerschlagen, weil Gott das so beschlossen hat. Manche glauben, und das treffe ich auch in christlichen Kreisen immer wieder an, ja, wir sind ja Sünder, aber so schlecht sind wir doch eigentlich gar nicht. Ja, natürlich, die Bibel sagt, wir sind Sünder, aber so schlecht wie der da jemanden umgebracht hat, bin ich ja gar nicht. Ja, Jesus hat mich errettet, aber so schlimm bin ich doch eigentlich nicht. Und dann frage ich mich immer, wie kommt man darauf? Wenn man mal 5 Minuten mit sich selber verbringt und mal ganz ehrlich in sich reinguckt, wie viel Morde hast du in Gedanken schon begangen? Wenn du sauer bist, weil irgendjemand dir querkommt, weil du beleidigt bist und zurückhaust, weil dich jemand angegangen hat, weil du jemanden angehst, weil er dich geärgert hat. Die Wahrheit ist, wir sind unverbesserliche Sünder. Das ist die eine Seite. Die andere Wahrheit ist, unsere Sünde ist getilgt, weil jemand anders sie für uns getragen hat. Und das ist eine gute Botschaft. Und da kann ich nur sagen, Leute, nehmt das nicht so gelassen hin nach dem Motto, das weiß ich doch alles. Das ist die beste Botschaft der Welt. Wir wissen es vielleicht hier, aber wir brauchen es hier. Damit wir staunen darüber, was passiert ist. Gott selbst schickt seinen Sohn und der sagt, ja, ich mache das. Und selbst in der Stunde, wo es für ihn wirklich schwierig war, im Garten Gethsemane, wo er sagt, Herr, wenn du kannst, wenn du willst, nimm diesen Kelch von mir. Da war er so ganz Mensch und ringt mit dem Leben. Ringt, dass er gerne leben bleiben möchte. Da hat er Todesangst. Und trotzdem sagt er, ja, dein Wille geschehe. Und Gott sagt, ja. Und es passiert genauso, wie schon vor 700 Jahren Jesaja offenbart wurde. Jesus wird um unser Missetat willen verwundet und um unser Sünden willen zerschlagen. Und die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Frieden mit Gott. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Ist das nicht, ich meine, Leute, ist das nicht genial? Ihr Lieben, wir hätten das niemals, niemals machen können. Diese Kluft, die Sünde zwischen uns und Gott reißt, weil Gott ist absolut heilig. Und er kann Sünde auch nicht in der kleinsten Spur tolerieren. Und jede kleine Sünde ohne Jesus trennt sie uns von Gott. Und wenn du der allerbeste Mensch auf Erden wärst, von dem jeder sagt, der ist aber toll, du hast heute Morgen aus irgendeinem Grund dich rausgeredet und eine Notlüge gebraucht, dann wäre es das gewesen. Die Trennung wäre da. Und so ist sie von Anfang an da, weil wir uns nicht selber retten können. Weil wir ins Lager des Feindes gewechselt, sind damals noch im Garten Eden. Ihr kennt das mit der Schlange, dieser Frucht, von dem man immer sagt, es wäre ein Apfel. War keiner. Aber da haben wir gewechselt ins Lager des Feindes, haben gesagt, wir wollen das, wir wollen ohne Gott. Wir wollen es ausprobieren, wir wollen selber sein wie er. Und Gott kommt uns Rebellen entgegen. Durch seinen Sohn. Und wenn man das sich klar macht, was das heißt, dass der Sohn Gottes, der im Himmel in der Herrlichkeit lebt, auf diese Erde kommt. Das ist ja kein Vergleich. Also wir meinen, diese Erde ist schön und sie ist schön. Aber im Vergleich zum Himmel ist das wie eine Müllhalde hier. Und der Sohn Gottes kommt auf diese Welt, um eine Sache zu tun, um zu sterben. Für unsere Schuld. Und er nimmt die Strafe auf uns. Und nicht nur das. Wir haben Frieden mit Gott. Wir können mit ihm Gemeinschaft haben. Und nicht nur das. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Und wir sind, das wird von vielen Leuten immer körperlich ausgelegt. Und ich glaube, da ist was Wahres dran. Aber vorher steht auch, für er trug unsere Krankheit und unsere Schmerzen. Schmerzen können ja nun verschiedenste Gründe haben. Seelisch, körperlich. Aber seelisch auf jeden Fall. Was tragen wir alle für Verletzungen mit uns rum? Wenn ich mal aus dem Nähkästchen plaudern würde, dann würde ich ja stundenlang beschäftigt sein. Aber das interessiert euch nicht und mich auch nicht, weil das ist Vergangenheit. Aber das, was da wehtut, wo Menschen uns verletzt haben, auch das, unsere Schmerzen, hat er getragen und wir sind durch seine Wunden geheilt. Er ist das alles durchgegangen. Er weiß, wie Spott ist. Er weiß, wie es ist, beleidigt zu werden. Schaut ihn doch an, den Messias. Da hängt er am Kreuz. Hilf dir selbst, komm doch runter. Und die Leute haben gelacht. Er weiß, wie sich das anfühlt. Und er versteht uns und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir müssen uns das nur klar machen. Und in Anspruch dürfen wir es nehmen. Wir gingen alle, sagt der nächste Vers, in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg. Aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Schafe, die in die Irre gehen, ist eine treffende Beschreibung einer Herde, die keinen Hirten hat. Wenn da keiner auf die aufpasst, die laufen kreuz und quer und überall hin, verfangen sich in den Dornenhecken, laufen in den Fluss, fallen irgendwo runter, irgendeinen Abhang und sind da und kommen nicht mehr, weil sie nicht wissen, wo sie hingehören, weil sie niemand führt und leitet. Und letztlich ist es eine perfekte Beschreibung dieser Menschheit. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg. Das ist doch aktuell heute. Finde deinen Weg in dieser Welt. Guck selbst, wo du lang gehst. Überleg dir einen Lebensplan. Letztlich ist das auf jeden Fall irgendwann zum Scheitern verurteilt. Spätestens am Ende des Lebens. Wir neigen dazu, dass wir uns so verhalten wie ein Schaf, das keinen Hirten hat, weil sie eben nicht wissen, wo sie hin sollen. Und weil kein Hirte ihnen den Weg zum frischen Wasser zeigt. Ja, was machen Schafe dann? Trinken aus der nächsten Pfütze, aus dem dreckigen Pfuhl, egal, Hauptsache zu trinken. Die sind einfach hilflos ohne Hirten. Jeder von uns, wenn er seinen eigenen Weg geht, der uns richtig erscheint, wird dabei konsequent eine Menge falsch machen und Gottes Regeln reihenweise übertreten. Und so stehen wir an einem Punkt, wo wir sehen, machen so viel falsch, wir übertreten Gottes Regeln, aber Gott handelt zuerst. Vielleicht erkennen wir sogar, dass es, was wir tun, ist falsch, aber keiner von uns hat von sich aus die Konsequenz gezogen. Keiner von uns, der hier sitzt, hat von sich aus gesagt, das ist alles falsch. Das muss ich ändern. Aber der Herr handelte zuerst und er warf unser aller Sünde auf ihn. Vers 10, so wollte ihn der Herr zerschlagen mit Krankheit. Und das ist der Schlüsselvers, dass Gott zuerst gehandelt hat. Dass wir nie in der Lage gewesen wären, selber was zu tun. Aber Gott hat gesagt, das muss so passieren, weil ich will dieses Problem aus der Welt schaffen. Was die Sünde zwischen mir und meinen Geschöpfen geschaffen hat. Ich will diese Trennung überbrücken. Und so hat Gott beschlossen, in seiner Gnade, dass jeder einzelne von uns, der hier sitzt, heute Morgen gerettet wird. Ich glaube nicht, dass einer von uns freiwillig seinen Weg zu Gott gebahnt hätte. Wir sind dazu nicht in der Lage. Wenn er sein Leben, so geht der Vers weiter, zum Schuldopfer gegeben hat, wird er Nachkommen haben und in die Länge leben. Und das Herrenplan wird durch seine Hand gelingen. Und ich stelle mir gerade Jesaja vor, wie er steht und staunt, sagt, du hast mir erzählt, dass er sein Leben gibt zum Schuldopfer. Und dann willst du mir sagen, er wird in die Länge leben. Ich bin mir nicht sicher, ob Jesaja diese Verse in der Fülle verstanden hat, was es heißt. Aber hier ist klar angedeutet, deutlich gemacht, dass Jesus nicht im Tod bleiben wird. Und was mich dabei immer wieder fasziniert, 700 Jahre vorher. Das kann nur Gott. Dass Jesus am Ende siegreich sein wird, nicht nur über die Sünde, sondern auch über den Tod, der größte Feind der Menschheit. Des Herrn Plan wird durch seine Hand gelingen. Und ich finde diesen Gedanken tröstlich, weil wenn wir uns in dieser Welt umgucken und zum Beispiel uns mal gedanklich in Irak begeben, zu unseren verfolgten Geschwistern. Die Stadt Mosul ist christenfrei. Sind dort alle vertrieben oder umgebracht worden. Und man könnte meinen, ja, wo gelingt denn der Plan des Herrn? Die Kirche ist im Rückzug, sie wird vertrieben, sie wird verfolgt. Aber hier steht es, des Herrn Plan wird durch seine Hand gelingen. Das ist nur ein scheinbarer und ein vorübergehender Sieg der Feinde Gottes. Am Ende ist Gott der, der triumphiert. Gott ist der, der am Ende als Letzter lacht. Auch wenn jetzt seine Feinde lachen mögen. Weil Gottes Plan hat von Anfang an funktioniert. Auch wenn sein Plan anders wäre, als wir ihn uns ausgedacht hätten. Er schickte seinen Sohn, er schickte ihn in den Tod, damit er die Sünde tragen kann. Er ist auferstanden und hat letztlich gesiegt. Er wird Nachkommen haben und in die Länge leben. Mit Nachkommen sind wir gemeint, die wir hier heute Morgen sitzen und überall in den Gottesdiensten weltweit. Das sind die Nachkommen, von denen Jesaja spricht. Weil seine Seele sich abmüht, wird er das Licht schauen und die Fülle haben, heißt es im Vers 11. Und durch seine Erkenntnis wird er, mein Knecht der Gerechte, den vielen Gerechtigkeit schaffen, denn er trägt ihre Sünden. Und das ist das, was in letzter Konsequenz dieser Tod am Kreuz bewirkt hat. Er hat uns Gerechtigkeit verschafft. Das ist wie ein altes Kleid ausziehen und ein neues anziehen. Nichts steht mehr zwischen uns und Gott. Ist euch das klar? Nichts. Ich meine, vielleicht hat heute Morgen jemand irgendwas getan, wo er sagt, ah, das war doof und das hätte ich nicht sagen oder denken oder machen sollen. Aber in dem Moment, wo du sagst, tut mir leid, ist der Zugang frei. Du hast die Möglichkeit, jederzeit zu Gott zu kommen, weil die Kluft ist weg durch das Kreuz. Darum will ich ihn vielen zur Beute geben. Und er soll die Starken zum Raube haben. Dafür, dass er sein Leben in den Tod gegeben hat und den Übeltätern gleichgerichtet ist und er die Sünde der vielen getragen und für die Übeltäter gebeten. wenn noch jemand ein überzeugendes Argument dafür braucht, dass man nicht von sich aus sagen kann, ich habe mich für Christus entschieden, so aus eigenem freien Willen, dann ist es das. Denn niemand lässt sich freiwillig rauben und wird Beute, sondern das geschieht, weil ein anderer entschieden hat, dass er sich das nimmt. Das ist ein starkes Bild, ist vielleicht auch ein Bild, was so ein bisschen aggressiv klingt, aber es ist ein Bild, das aussagt, Jesus hat beschlossen, uns zu retten und niemand konnte ihn davon abbringen. Das war seine Entscheidung und aufgrund seiner Entscheidung sitzen wir heute Morgen hier. Und er ist damit noch nicht fertig. Diese Botschaft, die ich heute Morgen gebracht habe, ist ja nichts anderes als das, was in den vier Evangelien steht. Nur, dass es eben schon Jesaja aufs Herz gelegt wurde. Diese Botschaft, die muss in die Welt. Dafür sind wir hier. Dass sie nicht innerhalb dieser Mauern bleibt, sondern dass sie rausgeht. Denn Gott ist mit seinem Raubzug, in Anführungsstrichen, noch nicht fertig. Da draußen laufen viele Leute rum, die ihn nicht kennen. Und die er noch retten will. Und deswegen ist diese Botschaft nicht nur für uns gut, die wir hier sitzen, sondern auch für die, die sie noch nicht kennen. Und Gott traut uns zu, dass wir Einsatz bringen, um das den Leuten zu sagen, die ihn nicht kennen. Und ich fasse es nochmal zusammen. Kann mit Spurgeon, jetzt kommt er wieder, sagen, meine Theologie ist denkbar einfach. Gott starb für mich. Und wenn wir darüber ins Staunen kommen, darüber anbeten, was er für uns getan hat, dann wird unser Herz davon so voll, können wir gar nicht anders, als das Leuten, die wir kennen und die ihn nicht kennen, weiterzusagen. Amen.